Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Wie lebt es sich als Demokrat in einem Bundesland, wo zwar tausende Menschen für die Demokratie und die Menschenwürde in den vergangenen Wochen auf die Straße gegangen sind, wo aber gleichzeitig die Freien Sachsen als Sammelbecken für Rechtsextreme die Kommunalparlamente erobern wollen und wo auch die AfD als gesichert rechtsextrem gilt und derzeit in Umfragen bei ca. 30% liegt? Jakob Springfeld kommt aus Sachsen, in Zwickau aufgewachsen, 22 Jahre alt. Er studiert jetzt in Halle Politik und Sozialwissenschaften und er ist schon seit Schülerzeiten entschlossen, sich antidemokratischen Kräften entgegenzustellen. Für sein Engagement wurde er mit der Theodor-Heuss-Medaille ausgezeichnet, da war er noch Abiturient. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Journalisten Isjo Erich, Unter Nazis, Jung, Ostdeutsch gegen Rechts. Und ich habe ihn gefragt, wie er das politische und gesellschaftliche Spannungsfeld in seiner Heimat erlebt.
Es ist ein total großes Spannungsfeld, weil auf der einen Seite hat das Jahr natürlich mit den Massenprotesten gegen rechts, gegen die AfD und Co. für uns sehr motivierend, sehr positiv begonnen. Und gleichzeitig stellen wir fest, dass auch viele dieser Proteste unserer Ansicht nach primär Applaus gefolgt ist, anstatt konsequentes politisches Handeln. Also wir bedauern es, dass Dinge wie Demokratiefördergesetze im Bundestag keine Mehrheit finden können und dass ein AfD-Verbotsverfahren noch immer nicht geprüft wird. Hinzu kommen natürlich all die Anfeindungen auch auf Menschen, die wahlbeteiligt sind, Plakate aufhängen und Co. Das heißt, auf der einen Seite ist die Angst groß, auf der anderen Seite ist die Motivation groß, durch diese Massenproteste einiges ändern zu können.
Wie groß ist der Einfluss von Rechtsextremen oder Neonazis in Sachsen?
Das ist ein massives Problem, denn ich erlebe einfach immer häufiger Menschen, auch nach meinen Lesungen aus Unternazis, die mir sagen, sie würden sich gern positionieren und engagieren, aber sie trauen sich das aktuell nicht. Das macht mir so große Angst, weil ja, es kann eigentlich nicht sein, dass dieses Klima so beängstigend ist.
Sie haben auch eine Hochschule in Leipzig erlebt, die eine Lesung von Ihnen abgesagt hat. Was macht das mit Ihnen?
Ja, ich glaube, es gibt immer noch so ein falsch verstandenes Neutralitätsverständnis in ganz vielen Institutionen dieses Bundeslandes. Ich glaube, man kann im Jahre 2024, auch wenn man es noch so stark versucht, nicht politisch neutral sein. Denn auch wenn man von sich selbst behauptet, neutral zu sein, ist man nicht neutral, wenn man mit dem Schweigen und mit der Neutralität extrem rechten oder antidemokratischen Aussagen und Akteuren damit den Raum öffnet. Leider ist das, was ich erlebe, kein Einzelfall. Also mehrere Lesungen von mir wurden von der Polizei oder mussten von der Polizei geschützt werden. Es standen Neonazis davor. Aber im Vergleich zu Menschen, die Rassismus oder antiqueere Gewalt erleben, könnte ich meine Klappe halten und mich zurückziehen. Viele Menschen haben nicht diese Wahl. Viele Menschen sind einfach nur auch aufgrund ihrer Identität von Diskriminierung und Co. Betroffen. Das heißt, wir haben es mit einem sehr breiten Phänomen zu tun.
Und viele Menschen haben vielleicht auch einfach Angst, weil die Gewaltbereitschaft und die Anfeindung in der Nachbarschaft wohnen.
Absolut. Also das ist genau das, was ich versuche so deutlich zu machen. Also ich finde, wenn wir für uns beanspruchen wollen, aus der Geschichte gelernt zu haben, dann müssen wir dieses Risiko eingehen und genau jetzt trotzdem Flagge zeigen, ob auf Demonstrationen, ob auf dem Stammtischabend, ob im Betrieb oder in der Schule. Aber auf der anderen Seite muss man einfach konstatieren, dass das in sehr vielen Fällen mittlerweile leichter gesagt als getan ist. Und umso schöner ist es, dass beispielsweise die Massenproteste dann eben nicht nur Städte wie Leipzig oder Dresden erreichen konnten, sondern auch Pirna, Krimma, Bautzen, Zwickau und Plauen. Und das macht mir echt verdammt viel Mut.
Reicht das denn zu demonstrieren?
Absolut nicht, aber ich glaube, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, dass diese Demonstrationen gerade auch in Orten möglich geworden sind, in denen die wirklich rechte Hegemonie, so kann man das in Teilen betiteln, schon so weit vorangeschritten ist. Das macht erstmal Hoffnung und das zeigt auch den extrem rechten Kräften, die in vielen Teilen dominant sind, dass sie nicht die einzige politische Meinung und Strömung sind, die existiert. Und ich glaube, das ist ein wichtiger erster Schritt. Aber ja, ich würde mir wünschen, dass noch mehr Räume geschaffen und auch politisch gesichert werden für Demokraten, die zusammenkommen können, um zu diskutieren, um vor allem zu verstehen, dass Politik eben mehr bedeutet, als alle paar Jahre wählen zu gehen, sondern sich aktiv dort, wo man arbeitet, zur Schule geht, einzubringen.
Dann machen Sie doch mal einen ganz praktischen Vorschlag. Wie kann so ein geschützter Raum aussehen? Oder wie schafft man es, ich sag jetzt mal, als alleinerziehende Mutter in Bautzen es hinzubekommen, sich mit Demokraten treffen zu können und sich gleichzeitig aber auch sicher zu fühlen?
Um vielleicht in Bautzen zu bleiben. Man muss einfach sehen, und das ist was, was mich sehr freut, dass es durch die zivilgesellschaftliche Arbeit von DemokratInnen seit Jahrzehnten Räume gibt, zum Beispiel den Jugendclub Kurti, in dem ich eine Lesung abgehalten habe. Und dort organisieren diese Menschen Demonstrationen, aber dort treffen sich diese Menschen auch einfach zum politischen Austausch. Und ich glaube, in diesen Orten sind alle Menschen willkommen und auch die alleinerziehende Mutter aus Bautzen. Und trotzdem geht das natürlich mit einer Gefahr einher. Aber diese Projekte gibt es glücklicherweise in ganz vielen, auch kleineren Orten Sachsens noch. Und solange es diese Orte noch gibt, glaube ich, ist man selbst im dunkelsten Dunkel Deutschland 2024 noch nicht ganz verloren.
Sie machen Aufklärungsarbeit, Sie machen Lesungen, Sie hoffen auch, haben Sie eben gesagt, auf Unterstützung aus der Politik. Gibt es die für Ihre Arbeit?
Also die gibt es in Teilen, und darüber bin ich sehr dankbar. Und gleichzeitig, also das, was mir in den vergangenen Wochen so aufgestoßen war, war dann zum Beispiel ein Christian Lindner, der auf dem OMR-Forum sitzt und dort zu wissenschaftlichen Studien befragt wird. Und diese wissenschaftlichen Studien haben belegt, dass es einen Zusammenhang zwischen mangelnden Investitionen und dem steigenden Rechtsruck in Ländern wie Deutschland gibt. Und er antwortet dann einfach auf diese Frage, dass er an diese Studien nicht glaubt. Und ich glaube, das ist für eine Zivilgesellschaft beispielsweise in Sachsen, die wirklich versucht, zivilgesellschaftlich die Demokratie zu verteidigen, ein Tritt in den Rücken, denn alleine werden wir es nicht schaffen. Es braucht eben auch politische Maßnahmen, die beispielsweise die Bildungsdefizite und Co. beheben und dort investieren. Und das vermissen wir, glaube ich, auch als Reaktion auf die Proteste. Wir hätten uns da deutlich mehr erwünscht.
Im kommenden Jahr erscheint ein zweites Buch von Ihnen, was so den Arbeitstitel hat: Die im Westen wissen überhaupt nicht, was im Osten los ist. Wir verstehen uns nicht. Ist das wirklich so? Können wir uns also nicht gegenseitig helfen?
Wir müssen uns gegenseitig helfen. Und ich glaube, es gibt zweierlei Bestrebungen in Ost- wie Westdeutschland. In Ostdeutschland erlebe ich das Phänomen, dass es viele Menschen gibt, die sagen, wir werden hier zu Unrecht des Dunkeldeutschland bezichtigt. Eigentlich ist das Problem gar nicht so schlimm. Lasst uns das mal alles verdecken und kleinreden. Und in Westdeutschland treffe ich dann Menschen bei Lesungen, die glauben, im glorreichen demokratischen Westen zu leben, die mit dem Finger auf Ostdeutschland zeigen und damit vergessen, auch vor der eigenen Haustür zu kehren. Und ich glaube, beide Ansätze sind wenig förderlich und wir können dieses Problem logischerweise nur gemeinsam angehen. Denn neben den Unterschieden zwischen West und Ost, die man einfach konstatieren muss, gibt es natürlich überall die Unterschiede zwischen Stadt und Land. Und auch dort, glaube ich, benötigen wir dringend stärkere Vernetzungen und Zusammenarbeit, um die Ressourcen von Orten, in denen demokratisches Zusammenleben noch einfacher praktizierbar ist, irgendwie auch in die kleineren Orte zu lenken. Denn dort kommt es auch in den kommenden Wahlen in Thüringen und Sachsen beispielsweise auf jeden Einzelnen an.
Wenn Sie sagen, wir müssen es zusammen schaffen, wo ist da Ihr Weg, etwas zu bewegen? Wollen Sie Politiker werden?
Ich glaube, ich halte mir das so ein Stück weit offen. Ich will schauen, mit welchem Wege ich am effizientesten meine Ziele, nämlich eine solidarische, klimagerechte Demokratie, vorantreiben kann, vor allem auch in Sachsen. Aktuell geht das ganz gut über Lesungen und über Bücherschreiben und über die solidarische Vernetzung Sachsen, in der ich aktiv bin. Ich will aber den parlamentarischen Weg auf jeden Fall nicht ausschließen. Ich schaue mal, was kommt. Ich bin erst 22, ein bisschen Überlegungszeit habe ich noch.